Prost.
Tschüss.
Ihr hört auch weiterhin das freie Senderkombinat, allerdings aus Prag, mit einer von dort eingeschickten Sendung, das freie Senderkombinat auf 93,0 101.4 im Kabel über Kanal 12C bei DRB Plus Empfang und im Livestream auf der FSK Homepage. Das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen, heute aus Prag, am Vorabend aufgenommen. Es ist 20.35 Uhr und ich begrüße den Kollegen.
Hallo.
Wir sind hier zusammen unterwegs und stoßen an mit einer Biersorte, die bei uns auch im Automaten ist und hier sowas wie Homezone-Status genießt.
Tschüss. Aber wir sind natürlich nicht in Prag, um hier Biertourismus zu machen. Das überlassen wir den Horden in der Innenstadt, die das da ausgiebig tun. Sondern, ja, warum sind wir hier?
Es gibt eine antimilitaristische Konferenz. Defitistischer, wie heißt das? Defitistischer?
Ja, das ist noch ganz, ganz unklar. Gegen kapitalistischen Frieden und kapitalistischen Krieg oder gegen kapitalistischen Krieg und kapitalistischen Frieden. Im Transmitter fand sich im April ein längeres Interview mit dem Organisationskomitee, das sich als revolutionäre Defätisten versteht. Und wir wollen jetzt mal, ja, was wollen wir? Mal gucken.
Debattieren wollen wir. Hören, Positionen hören und Situationen vielleicht auch so von Face to Face erfahren die Menschen in anderen Ländern, und das ist ja dann vielleicht auch gleich ein wichtiger Einstieg, in anderen Ländern, die viel mehr involviert sind als wir zurzeit noch in Deutschland, die sie dort erleben und wie sie konfrontiert sind.
Genau, was absehbar ist, nach dem, was wir jetzt heute hier schon erfahren haben.
Donnerstagabend übrigens.
Genau, Donnerstagabend, morgen geht die Konferenz los. Sind viele Leute aus mittel- und osteuropäischen Ländern vor allen Dingen bei der Konferenz dabei. Also den Ländern, die sich ziemlich dicht an der aktuellen Konfliktlinie des Krieges in der Ukraine befinden und in denen sich politisch, ökonomisch, militärisch der Krieg nochmal einen Zacken stärker auswirkt als in Deutschland.
Und es sind auch Menschen aus beiden kriegsbeteiligten Ländern anwesend.
Genau. Also das ist natürlich eine Situation, die für, glaube ich, extrem interessant ist oder potenziell interessant ist, weil wir ja die letzten 2 Jahre nach Beginn des Krieges häufig Situationen erlebt haben, wo eher gesagt wurde, okay, das ist auch nicht nur sozusagen zwischen den Staaten und zwischen bürgerlichen politischen Kräften, sondern auch in der Linken, wo gesagt wurde, okay, mit denen kann man jetzt nicht mehr reden, man muss sich hier auf eine Seite schlagen, man muss, sehr viele Linke sich auf gesagt haben, okay, es geht jetzt darum, die Ukraine zu verteidigen, die Unterstützung der Ukraine, die Verteidigung der Ukraine zu unterstützen, und dazu gehört auch Kontakte zum Beispiel nach Russland abzubrechen und so weiter. Und insofern ist eine Situation, wo Linke aus beiden kriegsführenden Staaten und aus Ländern, die auch in unterschiedlicher Position zu den jeweiligen Staaten, weil ja, irgendwie natürlich die meisten europäischen Staaten unterstützen die Ukraine, aber wir wissen ja, dass die Regierung in Ungarn und zum Teil auch in der die aktuelle Regierung in der Slowakei da eine etwas andere Position verglichen mit dem Rest der westlichen oder aktuell westlichen Staaten vertritt. Und das ist dann natürlich schon interessant zu sehen, okay, Leute jetzt, die aus den Ländern zusammenkommen, um über diesen Krieg und Möglichkeiten etwas dagegen zu tun, gemeinsam zu diskutieren, hat das Potenzial zumindest spannend zu sein.
Spannend.
Spannend, ja. Also in jeder Hinsicht spannend.
In jeder Hinsicht, ja. Bevor wir zu einem heute schon erfahrenen, sehr spannenden Punkt, der unsere Vorproduktion um mindestens 2 Stunden verzögert hat, kommen. Was ja auch heute schon sichtbar geworden ist und auch aus Ton und Form und Inhalt der Einladung sichtbar geworden ist und sich hier dann schon beginnt praktisch umzusetzen. Es ist sowas wie ein Internationalismus am Start, von dem wir hoffen, ich jedenfalls hoffe, dass das ein im Laufe der Konferenz sich als Kosmopolitismus sozusagen entfaltet und entwickelt. Was ganz spürbar ist, bereits jetzt, nach den wenigen Momenten eigentlich des Kennenlernens, dass ein ganz oder der ganz verbindende Zungenschlag sein wird, dass man den Krieg auf beiden Seiten ablehnt.
Ja, und die Frage wird sein, wie das, also die jeweiligen Begründungen und die jeweiligen Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden. Weil ich glaube, ein Punkt, vielleicht um nochmal einen Schritt zurück zu machen, der auch ist, es ist ersichtlich, dass es sich hier um ein Treffen absoluter Minderheiten auch in den Linken ihrer Länder handelt. Also was wir jetzt bei einem ersten Kennenlernen erfahren haben, ist, es gibt eine Reihe von Leuten, die Organisationen vertreten. Das sind dann aber teilweise sehr kleine Grüppchen oder Organisationen. Es gibt Leute, die in größeren Organisationen unterwegs sind, aber da Minderheitenpositionen vertreten. Es gibt einzelne Leute, die sagen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es halt auch diese Minderheitenposition ist, die Leute dazu gebracht hat, den Weg hierher auf sich zu nehmen. Also in der Hoffnung, auf andere zu treffen. Also ich fand so ganz so mitschwingend, das ist bisher nicht klar artikuliert worden, aber so im Umgang miteinander und so im ersten vorsichtigen Abtasten, wer ist wer, wer kommt woher, war das, spielte das eine Rolle, dass sozusagen man auch bekannt gab, dass man auch selber in der Minderheitenposition ist in den jeweiligen Ländern.
Ja, ich erinnere mich an unser allererstes Gespräch dort auch, ne?
Ja, so, ja. Und dann die Sachen, die sich dann da rundherum ergaben und so weiter.
Ja.
Und das ist natürlich auch was für, denke ich, zum einen für die Diskussion relevant sein wird, zum anderen auch vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit ist, Einblicke in Situationen und Diskussionen zu bekommen, die man halt sonst eher nicht kriegt, weil die Leute, auf die man trifft, halt nicht die sind, die medial die lautstärksten sind, die organisatorisch gut vertreten sind, deren Positionen auch über Landesgrenzen hinweg wahrgenommen werden, sondern die, ja, sagen wir auch sowohl in linken Medien als natürlich in der normalen Medienlandschaft gar nicht wahrgenommen werden, international, weil sie halt vor Ort jeweils nur eine minoritäre Position vertreten.
Ja. Die Defätistische Position ist in Deutschland propagiert gewesen oder publiziert gewesen durch eine Gruppe aus Berlin, die Freunde und Freundinnen der Klassenlosen Gesellschaft. Die haben ja am Anfang, wenn du dich daran erinnerst, ja, ein paar Monate nach Kriegsbeginn Veranstaltungen begonnen durchzuführen unter dieser Formulierung und haben ihren Teil dazu beigetragen, dass es überhaupt eine Diskussion gibt gegen den Mainstream, der, was weiß ich, von Zeitenwende spricht und jetzt angekommen ist bei der Hoffnung auf Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Ja, wobei man halt auch genau, das glaube ich halt, also das, was wir heute schon gehört haben, in anderen Ländern auch so ist, man ja auch sagen muss, dass dieses Bemühen nicht auf allzu großen Boden gefallen ist. Also da muss, also sich ja eine wirkliche Diskussion sich nicht daraus entwickelt. Also weder, sag ich mal, dass es artikulierte Zustimmung oder ein Aufgreifen dieser Position gab, noch dass es ja, Ablehnung, also eine ausformulierte Ablehnung, eine ausformulierte Kritik daran gab.
Ja.
Ich glaube, wir müssen vielleicht, damit es hier nicht ganz so kryptisch wird, nochmal klar machen, was heißt denn diese defätistische Position?
Apriltransmitter.
Genau, also zieht nochmal den April-Transmitter aus dem Altpapierstapel und lest nach. Nein.
Warum dein Altpapier?
Ja, natürlich stellt ihr natürlich ordentlich ins Regal, um später nochmal nachzulesen. Nee, also das sind hier Kreise, die sich zum Teil an eine historische Kritik an Militär und Krieg anknüpfend sagen, die sagen irgendwie eine Linke, eine revolutionäre Linke kann sich nicht auf die Seite eines Staates schlagen, sondern hat die Aufgabe, jeweils in den Staaten, wo sie sind, für die Niederlage der Kriegstreiber zu sorgen, sich den Krieg als solchen zu sabotieren und als internationales Proletariat den Krieg zu beenden. Und das ist natürlich heute, also das war wahrscheinlich, als solche Positionen zum ersten Mal formuliert worden sind, schon utopisch, klingt heute aber natürlich mega utopisch.
Im Ersten Weltkrieg hat das geklappt.
Genau, also aber zur Zeit der Formulierung, der erstmaligen Formulierung dieser Position im Ersten Weltkrieg, hat das natürlich, war das ja auch eine absolute Minderheitenposition. Und das ist also der Moment, dass das dann geklappt hat, war ja auch der, also da waren ja dann nochmal ein paar Millionen Leute tot. Also das
Ja, das muss man.
muss man ja sagen, also dass tatsächlich dann die Novemberrevolution und in Deutschland und die Oktoberrevolution in Russland und Aufstände, Meutereien in Frankreich, in Italien und anderen kriegsführenden Ländern hat ja dann, also nachdem wirklich Millionen Leute tot waren und eigentlich alle europäischen Länder, auch die Bevölkerung, die nicht involvierte Bevölkerung in allen europäischen Ländern unter den ökonomischen, sozialen und so weiter Folgen des Krieges litt. Also in dem Moment kam es ja dann eigentlich erst zu einem Aufbegehren, dass dann eine weitere Kriegsführung nicht mehr ermöglichte.
Ja, wobei heute gab es ja schon mal einen ersten Hinweis, nämlich die Revolutionen 1917 und 1918 sind nicht vom Himmel gefallen, sondern 2016 gab es ein, 2016 sage ich jetzt schon, 1916 gab es einen Generalstreik. Und wir haben bei uns im Sender eine Zeitschrift ausliegen, die hat in einem großen Artikel mal die Rolle der proletarischen Frauen in der Novemberrevolution gerade anhand dieser Hungerkämpfe während des Ersten Weltkrieges bereits ausführlich skizziert. Nur so mal eingeworfen, zweiter Einwurf, schon in der Einladung zu dieser Konferenz hier ist ja auch eine Sache sehr deutlich gemacht worden, nämlich Revolutionen entstehen nicht durch irgendwelche organisierten Gruppen, sondern durch die Ausführenden der Revolution selbst in bestimmten Situationen. Und das spielt ein bisschen darauf ein, was du eben gesagt hast. Begonnen haben sie dann als tatsächliche Aktion zur Beendigung des Krieges erst, als so viele schon tot waren. Und ja?
Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass das halt auch ein Punkt sein wird, über den wir jetzt in den nächsten Tagen reden, inwiefern historische Parallelen sinnvoll sind, hilfreich in der also was können wir aus der Beschäftigung mit diesen historischen Situationen lernen und was oder ist es möglich, kann eine Antikriegsposition heute an diese historischen Entwicklungen, Debattenpositionen anknüpfen? Und ich kann mir vorstellen, dass wir da auf ein weites Spektrum treffen werden von Leuten, die ein Reenactment stattgefundener Ereignisse vorhaben, bis hin zu Leuten, denen das vielleicht der Blick auf die Geschichte vielleicht gar nicht so wichtig ist.
Ja. Ich will nochmal auf die Millionen von Toten kommen und auf den Text im Transmitter. Wir haben ja den April-Transmitter, wir brauchen die Debatte, glaube ich, war da überschrieben. Ne? Mhm. Wir haben ja auf der Zugfahrt hierher gestern schon festgestellt, dass wir beide überrascht sind davon, dass es so gut wie gar keine Reaktionen auf diesen Text, auf dieses Interview gegeben hat. Man hätte sich auch vorstellen können, dass vielleicht die eine oder andere Jubelzustimmung gekommen wäre und vor allem auch ein Berg an, was macht ihr denn da und was soll das denn?
Auch für gut begründete Kritik, ja. Hätten die in dem Interview dargelegten Positionen viele Anknüpfungspunkte
gehabt. Ja, und können auch nach wie vor übrigens, ja. Ne? Ich glaube, dass das was damit zu tun hat, dass immer noch eine gewisse Paralysierung nach dem 24. Februar dem Angriff Russlands eine gewisse Paralysierung bei den Menschen da ist und sowieso ja immer dieses Denken können von völlig scheinbar absurden Situationen oder Handlungen da auch ein Hemmnis darstellt. Also Situationen, die man sich vorher nicht hat vorstellen können, dass man sich zu entscheiden hat, dass man sich früher oder später vielleicht selber im Krieg befindet und so weiter und so fort. Das macht nicht gerade Spaß oder Bereitschaft.
Nee, und ich glaube, die Paralysierung ist in den letzten im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren eigentlich auch noch stärker, noch schlimmer geworden. Also, sag mal, es gab ja in Deutschland, und nicht nur Deutschland, in linken Kreisen, gerade in autonomen, postautonomen, anarchistischen Kreisen, eine starke Position, die sagt, okay, wir müssen jetzt auch den militärischen Kampf in der Ukraine unterstützen, auch so ein bisschen in Verlängerung dessen, was in Rojava stattgefunden hat, ja, also wo ja Linke aus relativ vielen Ecken der Welt auch hingegangen sind, da gekämpft haben, wo was weiß ich, Spenden gesammelt worden sind, was weiß ich, für Ausrüstung, für Krankenwagen, was weiß ich nicht alles. Und sozusagen in Verlängerung dessen jetzt den Kampf der Ukraine zu unterstützen und dass es da anarchistische Gruppen dann irgendwie militärische Einheiten gegründet haben, sich an die Front gemeldet haben und da den Kampf. Es war ja dann so ein Anknüpfungspunkt vor Ort, wo viele gesagt haben, okay, da sind sozusagen unsere Leute, das sind unsere Leute quasi in der Ukraine, das, und die haben sich dafür entschieden, das heißt, wir müssen sie jetzt unterstützen. Und ich glaube, also wenn man mal ganz ehrlich ist, ein Haufen der Leute sind tot, ein Haufen der Leute sind wahrscheinlich schwer verwundet an Leib und Seele. Die politischen Strukturen, da werden nicht stärker, handlungsfähiger und so weiter geworden sein. Man hört in letzter Zeit auch deutlich weniger aus dieser Position. Und ich glaube, dass das auch zu dieser Paralysierung beiträgt. Also, dass viele Linke auf, ja, irgendwie so ein bisschen in der Hoffnung, dass es vielleicht auch in überschaubarer Zeit vorbei und man kann da so ein bisschen wie in Rojava tatsächlich was bewirken, indem man, die kurdischen Kräfte, die da den IS besiegt haben, also zumindest militärisch geschlagen haben an der Stelle, das war ja ein Punkt, der was bewirkt hat und so weiter. Und ich glaube, sowas hat man sich erhofft und dass das nicht eingetreten ist, glaube ich, trägt zu dieser Paralyse bei und macht sie eigentlich schlimmer, als wir sie 2022 erlebt haben. Also dass die Sprachlosigkeit eher größer geworden ist mit Verlauf des Krieges.
Na, meine Position dazu wäre, wenn sie an der Stelle dann auch eingetreten ist, ne, dann wäre das erstmal gut, weil auch für dort dann jetzt gilt, okay, jetzt muss aber auch erstmal richtig viel nachgedacht werden und sich auf die ganze Geschichte der Zeitenwende eingestellt werden, auf das ganze Programm der Zeitenwende.
Ja, aber Paralyse heißt ja irgendwie nicht, irgendwie es wird nachgedacht, sondern wirklich Erstarrung und also die Mischung aus Erstarrung und Verzweiflung und was weiß ich, oder die Flucht vor der Verzweiflung in die Erstarrung und die Ignoranz. Und gerade das, was Zeitenwende heißt, ja, also die drastische Erhöhung des Militäraushaltes, die Aufwertung von militärischer Sprache, militärischem Handeln, militärischer Politik, die anstehende Wiedereinführung der Wehrpflicht, ja, wo ja offensichtlich nur noch die Frage ist, wie organisiert man es, also welches Modell irgendwie, aber dass der Zugriff auf die Bevölkerung zu militärischen Zwecken wieder stattfinden wird, scheint ja ausgemachte Sache zu sein. Das unverhohlene Reden darüber, dass in absehbarer Zeit auch deutsche Streitkräfte wieder in militärischen Großkonflikten beteiligt sein werden. Ja. Darüber findet ja kaum ein Reden, kaum eine Diskussion und keine Reaktion statt. Also es gibt so ein paar, was weiß ich, keine Ahnung, so rein Metall entwaffnen und so weiter. Es gibt so ein paar sehr explizite antimilitaristische Kampagnen, die weitermachen, aber ja auch mit der, 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 die Reaktion, die Resonanz scheint mir zumindest sehr gering zu sein. Und
das ist in a way ja das, was du und wir vorhin hatten, nämlich der entscheidende Schritt zur Beendigung des Ganzen, der hat lange gedauert und ist durch tiefste Täler gegangen, bevor er dann erfolgt ist. Also es sind ja sogar, wenn du dich erinnerst, wir waren beide nicht dabei, es sind ja sogar schon 1916 oder 17 Todesurteile gegen aufständische Soldaten gesprochen worden in Deutschland und auch vollstreckt worden. Und selbst das hat nicht dazu geführt, dass sofort alle Waffen niedergelegt worden sind bei den deutschen Truppen. Und wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, heute hier eine Linke in einem sogenannten freien westlichen Land, hätte ja ganz große Möglichkeiten, publizistisch, organisatorisch, auf allen Kanälen gegen diese Programme der Militarisierung an den Start zu gehen. Und es wird geschehen. Aber es wird erst geschehen, beispielsweise, wenn die Wehrpflicht bereits Tatsache ist. Oder wenn, was weiß ich, das Raketenprogramm und die Atombewaffnung der Bundeswehr, die auch in den 60er, 70er, 80er Jahren alles vorbereitet gewesen ist, wenn das in real stattfindet. Und selbst dann wäre ich da noch skeptisch. Aber es wird geschehen. Weil es quasi in der, im Angesicht ja, der letzten Stufen der Katastrophe dann darum geht, alles andere wirklich egal sein zu lassen und das, um das Überleben zu kämpfen.
Also weil du meinst sozusagen die Linke in. Ja, also wir sind ja in einer Situation, in der die Repressionsandrohung für eine linke Antikriegsposition gerade sehr überschaubar ist. Also das ist ja, ich meine, im Moment geht da niemand, also ein existenzielles Risiko ein, solange man das macht, was wir hier machen, irgendwie debattieren, publizieren, überlegen, zu versuchen zu verstehen. Und dass das kaum passiert hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass das halt, ja, also wir haben vor langer Zeit uns mal über die Frage der Utopien, der Utopiefähigkeit unterhalten. Und wenn ich sage, sozusagen die Leute, die den Krieg führen, also die ihn tatsächlich als Soldaten, Soldatinnen führen, ja, die haben auch die Möglichkeit, ihn zu beenden. Und ja. Das ist ja sozusagen die Hoffnung, die eine so eine Position trägt, sozusagen, dass sich genau diese Leute gewahr werden, dass sie vielleicht mit der Person, auf die sie bewusst oder also ob sie sie nur sehen oder nicht sehen, schießen, eventuell mehr verbindet als mit den Leuten, die ihnen sagen, jetzt schießt mal auf die anderen. Ja, das ist ja so im Kern die Sache. Und ich glaube, in eine Linke, die schon in Friedenszeiten den Glauben daran, die Welt grundlegend zu verändern zu können, aufgegeben hat. Ja, irgendwie, dass sie also in so einer Situation, wo die Widerstände, die Zwänge, die Ängste, die Notwendigkeiten, die Dilemmata viel größer sind. Ja, irgendwie, wie bringt man irgendwie, wenn ich nicht mehr auf den anderen schieße, wie bringe ich den anderen dazu, nicht mehr auf mich zu schießen? Ja, das sind ja relevante Fragen in so einer Situation und so. Ich glaube, das kann man nicht denken, wenn man sich das nicht realistisch vorstellen kann. Also wenn man nicht, wirklich denkt, okay, es ist schwierig, aber es ist möglich, ja, wie, also dann fällt es auch schwer, die notwendigen Schritte zu gehen, um so eine Situation vielleicht mal zu ermöglichen.
Kennst du die Szene oder erinnerst du, ich gehe davon aus, dass du den Film gesehen hast, Im Westen nichts Neues, die Szene eines Scharfschützen, das Bild eines Scharfschützen?
Ich erinnere mich nicht, aber du...
Ich habe spontan, als du ja gesprochen hast, so die Assoziation, ich weiß gar nicht, wie es ausgeht, ob er schießt oder ob er nicht schießt. Aber die Szene habe ich so in Erinnerung, dass das der Moment ist, weil er hat den, wie es dann immer so heißt, den Feind, den feindlichen Soldaten, den einzelnen Menschen durch das Zielfernrohr im Bild, im Blick. Und er weiß, in dem Moment, wo er abdrückt, tötet er. Ich weiß gar nicht mehr, der Film ist für mich an der Stelle deswegen hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, in diesem Moment gerät dieser Mensch, der die Macht hat, abzudrücken, vielleicht zum ersten Mal in den Konflikt mit seinem eigenen Gewissen und entwickelt eine Empathie für das Gegenüber. Der Film ist, keine Ahnung, das ist bestimmt 50 Jahre her, dass ich den gesehen habe und vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Eine andere Szene habe ich deutlicher in Erinnerung aus dem Film Die Brücke, wo einer dieser Hitlerjungs die Panzerfaust auf einen amerikanischen Soldaten abdrückt und dieser Soldat eigentlich ihm zuruft, Jungs, lasst es nach, ihr verliert euer Leben und so und wofür. Das erleben Menschen jetzt an der Front. Es gibt Berichte auch, vielleicht kommen wir in der Sendung noch dazu. Ich habe so zwei Dinge, die ich gelesen habe, dazu im Kopf. Und diese Momente der Menschlichkeit in unmenschlichen Situationen, Entscheidungssituationen, Mensch sein zu wollen oder vielleicht damit sogar endgültig sich davon zu verabschieden, überhaupt noch jemals an ein menschliches Leben zu glauben. Diese Szenen können nur siegen in the long run, weil sie siegen müssen, sonst gibt es keine Menschheit.
Ja, genau, das ist
ganz schön platt erstmal.
Ja, genau, das sozusagen, das ist die moralische Erklärung, warum es notwendig ist. Das sagt ja aber nichts da.
Nein, nicht nur, weil es notwendig ist, wird es auch so sein. Ich sehe viel Skepsis.
Da würde ich sagen, gibt die Geschichte relativ, also dass das Notwendige sich durchsetzt. Ich sag mal so.
Es geht nicht um das allgemeine Notwendige, sondern es geht hier um ganz einfache menschliche Handlungen.
Naja, es geht nicht um das allgemeine Notwendige. Natürlich geht es am Ende um. Nicht nur um die Existenz von Individuen, sondern um die Existenz von Gesellschaft, Gesellschaftlichkeit, von Menschheit letztendlich. Ja, also wenn, ja,
wenn wir in einer Situation sind, wo ein neuer globaler militärischer Großkonflikt.
Du sprichst von dem kommenden Weltkrieg.
Vom kommenden Weltkrieg im Raum steht. Sag mal, sind wir ja. Ja, also stehen wir ja vor der Frage wirklich der Existenz von Menschheit, der Existenz von Gesellschaft, das Ganze in Verbindung sozusagen mit der Klimakrise, den Herausforderungen, vor denen die Menschheit existenziell eh steht, sag ich mal, das Ganze dann noch verbunden irgendwie mit massenhaften gegenseitigen Abschlachten und so weiter. Ja, es ist notwendig. Ich glaube, das löst aber nicht die Frage, ist es vorstellbar? Und ich glaube, es muss. Also, damit das Individuum aus den Zwängen ausbrechen kann, in die es in so einer Situation geschleudert ist und. Sag ich mal, nicht nur ausbrechen kann, indem wir sozusagen, okay, ich bewahre meine Würde, gebe aber mein Leben auf. Muss es eine Möglichkeit geben, dass dieser Akt der Verweigerung kollektiv geschieht. Ja, irgendwie der einzelne Soldat, der im einzelnen Moment nicht schießt, sozusagen. Ändert ja nicht den Lauf der Dinge, sondern der Lauf der Dinge ändert sich ja, wenn auf beiden Seiten sich die Soldaten weigern, aufeinander zu schießen.
Kommen wir von dem Einzelnen zu dem Schritt der Organisierung, der Kollektivität. Zum Beispiel jetzt konstruiert, der Einzelne, der sich entscheidet in der Situation, dem ist natürlich klar, er verweigert damit einen Befehl. Er tut es nicht auf demonstrative Weise, der oder die, ne? Er tut es nicht auf demonstrative Weise, sondern...
Das ist auch schön, oder? Das ist der historische Fortschritt, dass wir jetzt... gegenüber dem 20. Jahrhundert Soldaten auch gendern.
Ja, das ist, wie heißt das Regierungsprogramm? Fortschritt wagen, ja, oder mehr Fortschritt wagen, ja. Wahrscheinlich sogar. Was im ersten Moment schon klar war, als das verkündet war, wohin, oder dass es sozusagen irgendwo hinführt, was nicht gut werden kann. Dieser Soldat, diese Soldatin macht das nicht demonstrativ, nicht zu töten, sondern gezielt daneben zu schießen. Sage ich jetzt mal, ne? Und trägt aber den Konflikt mit sich, sowohl den Konflikt hinsichtlich der Befehlsverweigerung, als auch, ich bin damit alleine. Aber alleine ist der Mensch nie, sie wird eine weitere Person finden, eine Vertrauensperson, sie wird vielleicht weitere Vertrauenspersonen finden. Dann gibt es natürlich im Kriegskontext auch die Geschichten der, und das war viel relevanter, als sich das so vorzustellen war, der schlechten Verpflegung oder der gar keine Verpflegung. Also es gibt die Möglichkeit, das auch auf einer anderen Ebene noch anzusetzen.
Ja, ich meine...
Die Befehlsverweigerung und den Streik.
Naja, wenn man mal ehrlich ist, ist das ja der Moment, wo es bricht. Also letztendlich sind die Rebellionen gegen den Krieg ja nie an der Frage der Menschlichkeit, und wir sind jetzt hier 5 bis 100 Leute, die festgestellt haben, wir wollen nicht mehr auf die anderen schießen, weil wir das unmenschlich finden, sondern weil
das Versprechen der Zugehörigkeit zu einem kämpfenden Kollektiv, zur Nation gehören, in irgendeiner Form gebrochen wurde, was weiß ich, in dem, und das, ja, das, was du meinst mit schlechter Verpflegung, also das ist ja so der Punkt zu sagen, okay, wo der Widerspruch dann sozusagen wieder ins Innere der Nation verlagert wird und zu sagen, Moment mal, ich kämpfe hier, kriege aber nichts zu fressen und irgendwie in der Etappe, was weiß ich, sitzen sie und haben essen Kuchen, ja, um es mal ganz platt zu sagen. Also da kippt ja sozusagen der Widerspruch oder wird der innere Widerspruch größer und wichtiger als der, in dem man gerade militärisch steht. Und die Frage ist bei dir klingt das jetzt gerade so ein bisschen, naja, das setzt sich naturwüchsig durch. Ist es denn dann nötig, oppositionelle Veranstaltungen, Organisationen und so weiter zu führen? Also ist eine kriegsoppositionelle Agitation notwendig?
Darüber
oder muss man darauf setzen, dass wenn die Dinge schlimm genug sind, dann entscheiden sich die Leute schon um. Ja, also das ist ja auch die Frage, das ist ja auch die Frage nach Verhinderbarkeit von Sachen. Also ja. muss es erst ganz schlimm werden, damit das anders werden
kann. Naja, wie lange haben wir gefightet über Jahrzehnte, um Militarismus niederzuringen? Über Jahrzehnte. Und muss es ganz schlimm werden? Vielleicht sind sowas wie die derzeit Regierenden in Deutschland und auch ihre parlamentarischen Oppositionellen, die haben ja sehr viel damit zu tun, überhaupt eine Überzeugung für ihren Militarisierungskurs in der Gesellschaft hoffähig zu machen. Sie werden das sicherlich durchsetzen, zum Beispiel Wehrpflicht. Das 100-Milliarden-Programm ist problemlos durchgegangen. Sie werden auch die weiteren Steigerungen des sogenannten Verteidigungshaushaltes durchsetzen. Aber sie werden zunehmend mit Widerständen zu rechnen haben, die sich aus unterschiedlichen Quellen ausspeisen. Auch der moralischen und der ethischen Quelle.
Naja, ich meine, wenn wir ehrlich sind, sagen wir, ist die substanziellste und sag ich mal, durchaus ja massenhaft wirksame Opposition gegen eine militärische Beteiligung Deutschlands am Krieg in der Ukraine, gerade eine Rechte.
Ja.
So, also das ist ja halt auch ein Punkt, den es zu diskutieren gilt. Also ja. Was und das ist ja nicht nur in Deutschland so, also auch hier in Tschechien hat es ja große Demonstrationen rechter Kräfte gegeben gegen eine Unterstützung der tschechischen Regierung für die Ukraine. In der Slowakei gibt es eine starke nationalistische Opposition gegen die Unterstützung, gegen die militärische Unterstützung der Ukraine. In Polen gibt es Rechtsradikale, die auf die Straße gehen gegen die militärische Unterstützung im Rahmen der NATO Polens für die Ukraine. Also darüber wäre ja auch zu reden, warum die derzeit politisch wirksamen und starken Bewegungen gegen den Krieg Bewegungen sind, die ja eher aus nationalem Egoismus heraus handeln als aus einer Position der Menschlichkeit und
ja.
des Kosmopolitismus.
Ja. Ich selber bin damit nicht fertig mit den für mich zu findenden Antworten darauf. Gerade was Deutschland angeht, da wäre es ja dringend notwendig, dass das aus einer linken Perspektive heraus dieses Phänomen, nenne ich das mal, beantwortet wird. Ein ganz banaler Punkt ist sicherlich, dass der Bezug auf westliche Idee und Ideologie auch, Verteidigung der Freiheit und so, dass der diesen Leuten sowieso schon mal gegen den Zeiger geht und dass solche Figuren wie Orban oder Putin oder so, dass die als autoritäre Führung, aber das ist viel zu oberflächlich, als dass ich dafür jetzt so meine Hand für ins Feuer legen würde als Antwort auf dieses Phänomen der rechten Kriegs und natürlich denen ist kein Millimeter über den Weg zu trauen, sobald die die Generalspositionen in der Hand haben. Führen die jeden Krieg, der ihnen über den Weg läuft, als Möglichkeit. So erstmal, ne? Aber interessant ist ja, das gab im Papier, im Transmitter, in dem Text, gab es eine Antwort darauf aus den osteuropäischen Gesellschaften, wo die sich mit dem Phänomen auseinandersetzen. Da bin ich aber jetzt nicht textsicher genug, um das wiedergeben zu können. Jetzt,
sozusagen die Erklärung war sozusagen, dass im Zuge sozusagen der ganzen Transformationsprozesse und der neoliberalen Umgestaltung der Wirtschaften sozusagen rechtsnationalistische Strömungen faktisch die Rolle der Sozialdemokratie als übernommen haben, sozusagen als politische Vertretung und Verteidigung sozusagen der sozialen Existenzbedingungen der, was weiß ich, unteren Schichten, wenn man so will, und dass in der jetzigen Situation, wo mit der Militarisierung und mit dem Krieg natürlich eine enorme Umverteilung auch stattfindet und
ökonomische
eine ökonomische Umverteilung und das natürlich auf eine Verarmung auch großer Teile der Bevölkerung hinauslaufen wird, der Sozialprotest gegen diese im Zuge der Militarisierung stattfindende Verarmung halt von diesen rechten Kräften getragen wird, die halt die Rolle der klassischen Sozialdemokratie eingenommen haben, welche halt eher zur Vertretung von Markt und wirtschaftlicher Liberalisierung geworden ist.
Mhm.
So, ein Prozess, den wir ja auch, der ja nicht osteuropäisch spezifisch ist, den wir ja mit, ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein paar Jahre her, Gerd Schröder, Tony Blair, Hartz IV in Deutschland ja auch erlebt haben.
Ja.
Und vielleicht, sag ich mal, ja, wäre das auch nochmal mal stärker zu betonen, dass was der Aufstieg der AfD, die Möglichkeit der Entstehung dieser rechten sozialen Bewegungen, die wir erlebt haben, jetzt aktuell die Bauernproteste, ja, was das damit zu tun hat, halt mit diesen Prozessen, die natürlich sich auf die ökonomische Existenz der Menschen ausgewirkt haben.
Ja.
Und das ist aber natürlich tatsächlich, ja, irgendwie, also um vielleicht nochmal den Bogen zurückzuschlagen. Also ich bin sehr gespannt, ob das Fragen sind, die wir hier diskutieren werden.
Ja.
Also ob wir, sag ich mal, hier einen Austausch von konkreten Informationen über Situationen in den Ländern, über Bewegung, über soziale Entwicklung, über einen Austausch von Analysen, vielleicht auch ein gemeinsames Diskutieren von Analysen, die den nationalen Rahmen überschreiten, erleben werden, oder ob sich das in, sag ich jetzt mal, Politikmacherei, was weiß ich, Gründung von E-Mail-Listen und, sag ich mal, karitativem Aktivismus erschöpft. Also das ist mir noch nicht so ganz klar, was wir hier erleben werden. Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Frage.
Ja. Ja, was werden wir hier erleben? Neben dem, was wir schon ausgeführt haben, was erwartest du für dich selber so? Was willst du mitnehmen von hier?
Ich will Leute treffen. Also ich will, glaube ich, wirklich, also mir ist es tatsächlich wichtig, Leute zu sehen, die erzählen, wie sie in ihren jeweiligen Situationen, in ihren Ländern, unter ihren Existenzbedingungen versuchen, die Situation zu verstehen, wie sie sie verstehen, welche Fragen sie haben, welche Diskussionen sie führen. Das ist das, was ich hier mitnehmen will. Und ja, wenn sich natürlich Momente, sag ich mal, der gegenseitigen Bestärkung und des gegenseitigen, ja, irgendwie allein schon dadurch, dass man vielleicht gemeinsam gute Diskussionen hat und gemeinsam halt ein Stück im Verständnis der Sachen weiterkommt, ergibt irgendwie, dann sag ich mal, ist das gut und nicht schlecht.
Ja. Verständigung über Länder und auch über so ein bisschen politische Grenzen hinweg.
Ja, und ja, vielleicht, also ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, irgendwie, wir treffen ja hier auf ein buntes politisches Mischmasch unterschiedlichster Strömungen, und das Organisationskomitee hatte ja im Interview auch gesagt, dass sie die klassischen Spaltungen, zum Beispiel zwischen Anarchisten und Sozialisten, auch als in gewisser Hinsicht überkommene Probleme sehen und so weiter. Und wenn hier vielleicht auch versteinerte Form linker Dogmatik, also wenn vielleicht ein Schritt dazu getan wird, die aufzulösen und eine Entwicklung hin zu Ideen, die nicht mehr in einem zwanghaften Wiederkäuen sozusagen überkommener Sachen, sondern die tatsächlich auf einer Analyse dessen, was ist, und der Frage danach, was kann in dieser Welt Befreiung sein, beruhen, dann wäre das natürlich auch ganz großartig. So. Und das werden wir sehen. Also, da glaube ich, sind alle Wege offen.
Ja. Und fragst du mich auch, was ich erwarte?
Ja.
Ja?
Sorry, sagst du jetzt.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ich den Transmitter in der Hand hatte, haben wir telefoniert und ich habe gesagt, ich will dahin.
Ja.
Und natürlich ist das dann erstmal so eine spontane Reaktion, aber ich will ganz bestimmte Dinge hier erleben. Manche davon habe ich vorhin schon als jetzt schon sichtbar für mich hier in den wenigen Stunden ja auch schon beschrieben. Es sind hier jetzt schon, wir haben, ich habe nicht zu gezählt, aber aus verschiedensten Ländern sind Leute jetzt hier. Und du hast vorhin gesagt, je näher, also mit anderen Worten, je näher an der Kriegsfront, desto mehr sind Leute aus Ländern auch da. Was ich unglaublich beeindruckend finde, dass Russinnen und Ukrainerinnen nicht darin reden, schon gar nicht als Freund und Feind und in der militarisierten Sprache etc. Da haben wir so schlimme Sachen gehört in den Jahren, sondern hier schon allein per Anwesenheit dokumentieren, man will gemeinsam diesen Krieg beenden. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, jetzt schon auch wahrgenommen zu haben. Und nicht nur als Idee, wir hatten ja vorhin so ein bisschen den Streit auch um, was wird Idee, was ist idealistisch, was ist denkbar, was ist machbar sozusagen, oder wie ist es machbar, wenn es von der Idee sich umsetzen soll. Und dann natürlich inhaltlich und theoretisch auch, ne? Noch mehr zu verstehen, noch mehr zu lernen auch, wie und unter welchen Bedingungen auch in nicht direkt kriegsführenden Ländern, du hast das auch sehr ausführlich dargestellt, das sind erstmal ja hier totale Minderheiten und wir selber brauchen uns auch nichts anderes vormachen für uns, selbst auch innerhalb der Linken. Und was nehmen wir denn mit, um diesen Status sozusagen vielleicht auch ein bisschen aufzulösen und durchzudringen? Wie vermitteln wir bestimmte Erfahrungen, bestimmtes Wissen und so, ne? Das erwarte ich mir. Und viele freundschaftliche und solidarische Begegnungen, auch über die Sprachgrenzen, die wir jetzt schon kennengelernt haben, hinweg. So, ne?
Also ich glaube, das war heute wirklich für mich tatsächlich eine Erfahrung, die, glaube ich, wirklich wichtig ist. Jetzt mal abgesehen also vom Thema, dass in einer Welt, wo wir irgendwie die ganze Zeit das Gefühl haben, naja, irgendwie Englisch als Lingua Franca ist so in so einem, ich sag mal, gewissen aktivistischen Milieu mit einer gewissen Bildung, ob jetzt irgendwie selbst rangeschafft oder aus der Schule, mit einer gewissen Erfahrung und so weiter, was weiß ich, dann irgendwie noch Digitalisierung, Übersetzungstools, was es heute nicht alles gibt und so weiter. Man denkt ja aber nicht daran, dass Sprachhürden so relevant sind. Und jetzt ja, zu merken, oh, doch, irgendwie, das ist schon tatsächlich für nicht nur für hochstehende Debatten, sondern wirklich für das Zusammenkommen und einfachste Dinge miteinander regeln, ein Thema sozusagen, und zu sagen, hey, ja, stimmt, irgendwie. Also, ja, die praktischen Fragen des Internationalismus, Kosmopolitismus.
Aber für heute haben wir sie praktisch auf jeden Fall schon mal hingekriegt.
Für heute haben wir sie praktisch hingekriegt.
Auch wenn das Zeit gedauert
hat. Auch wenn es Zeit gekostet hat. Aber sozusagen, aber das war so eine Erfahrung,
und
wo ich denke, okay,
das ist
ja
schon, ja. Und, stimmt. Aber es gelingt uns gerade vielleicht auch dadurch, ne? Weil wir ganz unbedingt alle, die beteiligt sind, wollen, wir wollen uns verständlich machen, wir wollen verstanden werden, wir wollen verstehen, dass das dann eigentlich schon mal eine Frage ist, die schon mal, worüber sollen wir uns jetzt noch darüber unterhalten, dass wir irgendwie unterschiedliche Nationen sind oder so, oder irgendeinen Nationalismus hier mit, sondern wir setzen das Gegenbeispiel. Wir setzen hoffentlich, das ist noch nicht so, wird man sehen, auch die Tage, nicht nur eine internationalistische, sondern eine kosmopolitische Gegenposition, auch auf ganz praktischer Ebene. Du winkst mir zu und sagst, das sei das Schlusswort
gewesen. Ich würde sagen, das ist das Schlusswort.
Wir haben noch 15 Sekunden. Auf Wiedersehen, Hamburg. Auf Wiedersehen. Bis bald. Vielen Dank zum Zuhören.